Vor der Predigt lesen wir noch zusammen den Predigttext aus Jona 1, 1 bis 16. Der Herr schickte Jona, den Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss. Denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsus zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsus auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsus zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck. Er hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter.« Die Männer sagten zueinander, »Kommt, lass uns das Los werfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt.« Sie warfen das Los und das Los fiel auf Jona. »Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht«, sprachen sie. »Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du?« Er antwortete ihnen, »Ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat.« Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. »Was hast du da getan?« jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, »Was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt?« »Nehmt mich und werft mich ins Meer«, sagte Jona, »dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist.« Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, »Ach Herr«, baten sie, »lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast doch so gewollt und danach gehandelt, Herr.« Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen.
Ja, heute Morgen der zweite Teil von Predigt zu diesem genialen Bibeltext. Ich habe diesen zweiten Teil, beginne ich jetzt mal mit einem kurzen Rückblick. Jona als Missionsverweigerer. Also eigentlich war der Jona ja ein Prophet, ein Heilsprophet, muss man genauer sagen, in Israel gewesen, genauer im Nordreich. Und das heißt, er war ein Prophet für das Volk Gottes. Und er prophezeite als Heilsprophet gute Dinge für Israel, obwohl der König, der zu seiner Zeit an der Macht war, tat, was Gott missfiel. Jonas Worte wurden wahr. Das heißt, trotz dieses Königs blühte Israel auf in einer Art und Weise, wie das vorher nur beim König David passiert war, militärisch, politisch, wirtschaftlich. Eines Tages aber erhielt Jona einen Auftrag von Gott, der war ganz anders. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Als Jona diesen Auftrag bekam, war seine Reaktion nix wie weg. Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Und dann geht's weiter, wie er sich ein Schiff am Hafen in Jaffo nahm, um nach Tarsis auszulaufen. Hier an der Stelle erkennt man zum ersten Mal in diesem Text, dass der Erzähler dieser Geschichte das als eine Satire angelegt hat. Und wir wissen ja, eine Satire, damit werden Personen, Ereignisse oder Zustände kritisiert, verspottet, angeprangert. Und ein typisches Stilmittel von Satire ist Übertreibung. Und das sehen wir hier, denn Tarsis war extrem weit weg für Jona. 4000 Kilometer Richtung Westen. Ninive war 600 Kilometer Richtung Osten. Also das ist vergleichbar, wenn du in einer Firma arbeitest und dein Chef gibt dir einen Auftrag und sagt, geh mal in die Filiale nach Stuttgart und klär dir eine Sache und du löst dir ein Flugticket nach Australien, um auszuwandern. Jona hatte für diese Reaktion seine Gründe. Zum einen, Ninive war eine der größten und gefährlichsten Städte der Assyrer. Und die Assyrer waren damals die gefährlichsten Feinde, die Israel hatte. Sie waren skrupellos, gewalttätig, brutal, gingen sie gegen alles und jeden vor. Sie folterten, sie töteten, sie mordeten und sogar die Leichen schändeten sie. Jona hatte Angst vor ihnen. Und er lehnte sie ab und wahrscheinlich hasste er auch die Assyrer. Kein Wunder, dass er sagte, alles nur nicht Ninive. Das andere, Jona wusste, im Grunde soll ich diesen verabscheuungswürdigen Assyrern Buße predigen. Denn ihnen das Gericht Gottes anzukündigen, das hieß ja auch, ihnen eine Chance zu geben. Gott hat im Alten Testament nie gesagt, jetzt kommt Gericht und bombs, fiel der Blitz und alle waren erschlagen. Sondern Gericht hieß immer, Gott forderte Menschen auf, mit der Gerichtsankündigung sich zu ändern, umzukehren, sich Gott zuzuwenden. Und das wollte Jona auf keinen Fall, dass sich Assyrer Gott zuwendeten. Und die ganze Sache war ihm auch total fremd. Als Prophet war er in seiner Heimat, in seinem Land, im Volk Gottes unterwegs, aber nicht im Ausland unter Assyrer. Also, wir sehen, der Jona hatte seine Gründe, das war ihm fremd, er hatte Angst und er hatte Gott auch für sich vereinnahmt. Er sagte, Gott ist für Israel da und mit Israel und nicht für die Assyrer und mit den Assyrern. Aber ein Prophet hatte kein Streikrecht und noch nie war das in der Geschichte Israels vorgekommen, dass sich ein Prophet so Gottes Auftrag verweigert hatte. Spannende Frage ist jetzt, was wird Gott tun? Wie wird Gott reagieren? Und was passiert mit dem Missionsverweigerer? So, und jetzt habe ich ein bisschen im Vergleich zu dem Flyer, zu dem Handout, was ihr auf euren Zetteln gefunden habt, die Reihenfolge der Punkte so ein bisschen geändert. Da müsst ihr dann gucken. Ich habe das, was über Jona zu sagen ist und über die Seeleute, ich habe das so ein bisschen zueinander gestellt, weil das ein Kontrast auch ist. Das, was mit Jona passiert, das wird in seiner ganzen Bedeutung auch deutlich, wenn man sich anschaut, was mit den Seeleuten passiert. Und da ist ganz viel Humor im Spiel. Göttlicher Humor. Also, zunächst einmal steht in den Versen 3 und 5 insgesamt dreimal ein hebräisches Wort, das man mit hinabgehen, hinabsteigen, herabkommen übersetzen kann. Zunächst einmal heißt es, Jona steigt hinab in die Ebene nach Jaffo, der Hafenstadt, im Nordwesten an der Küste von Jerusalem. Dann heißt es ein zweites Mal, steigt er hinab in das Schiff. Und in Vers 5 heißt es, Jona war hinabgestiegen in den untersten Raum des Schiffes. Dreimal steigt Jona hinab und das ist kein Zufall, dass es hier so steht in dem Bibeltext. Da wird deutlich, es geht immer tiefer mit Jona. Dieses Wort hinabsteigen wird in der Bibel oft in Verbindung mit dem Tod gebraucht. In den Staub hinabsteigen, in den Tod, in die Unterwelt hinabsteigen. Und die Unterwelt ist der Ort, der schrecklich ist, weil Gott da nicht ist, weil Gott fern ist. Also Jona, der vor Gott flieht, vor Gottes Auftrag flieht, steigt ab. Es geht bergab mit ihm. Und wir sehen, er verliert seinen Glauben, seine Hoffnung, seine Liebe, seine Kraft, seine Lebenskraft. Er wird passiv, er versinkt in einen Tiefschlaf und später verliert er sogar seinen Lebenswillen und will sterben. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, dass Jona absteigt, das schauen wir uns jetzt an. Und es wird eben auch besonders erzählt im Kontrast zu dem, was mit den Seeleuten passiert. Also, schauen wir uns zunächst mal an, was die Seeleute tun. Die sind nämlich hochaktiv mit geistlicher Komponente. Zunächst einmal erfahren wir, dass Gott, der der Herr über die Naturelemente ist, einen heftigen Wind aufkommen lässt auf dem Meer. Und es gibt hohe Wellen. Und diese Wellen bedrohen das Schiff und seine Besatzung. Die sind so hoch, dass Gefahr besteht, dass das Schiff zerbricht. Lebensgefahr für alle an Bord. Die Seeleute sind entsetzt. Panik bricht aus. Und was tun sie? Die Seeleute schreien, jeder zu seinem Gott. In diesem Moment höchster Gefahr, in dieser Panik. Das sind keine Gebete zu dem einen Gott, vor dem Jona flieht. Das sind verzweifelte Hilfeschreie zu irgendeinem höheren Wesen. Kennen wir ja auch von Menschen, die nicht zur Kirche gehen, nicht zu einer Gemeinde gehen. Aber wenn es mal richtig dicke kommt, wird irgendwie gebetet, auch wenn man nicht so genau weiß, zu wem. Gleichzeitig tun die Seeleute das, was für sie von ihrem Beruf her nahe liegt. Sie werfen die Ladung über Bord. Dadurch sollte das Schiff leichter werden, weniger Tiefgang haben. Und dann kommen natürlich auch die Wellen nicht so einfach über das Deck. Und eine Notlandung am Strand wird leichter. Also, diese Seeleute tun alles, was ihnen möglich ist, um in dieser Krise durchzukommen. Sie beten und sie arbeiteten. Und das ist ja im Ansatz schon sehr geistlich auch. Ora et labora. Genauso handeln sie, wie es der Leitsatz der frommen Benediktinermönche im Spätmittelalter sagt. Ganz interessant an der Stelle auch, der Erzähler dieser Jona-Geschichte stellt die Schiffsbesatzung wie ein Miniaturbild einer Weltstadt wie zum Beispiel Ninive vor. Und genau das wollte Jona ja vermeiden. Er wollte nicht in eine Stadt, in eine riesige Stadt mit Multikulti und allem drum und dran. Viele Menschen sind an Bord dieses Schiffes, viele Religionen. Und in ihrer Not spüren sie, es muss mehr geben als das, was wir machen können, als das, was wir sehen und anfassen können. Jeder hofft auf seinen Gott, aber den wahren Gott, den kennt nur Jona. So, und jetzt schauen wir uns Jona an. Jona ist im Gegensatz zu den Seeleuten völlig passiv. Er tut gar nichts. Er verzieht sich in die hinterste, in die tiefste Ecke des Schiffs und dann fällt er in einen Tiefschlaf, als ob er in Narkose gelegt ist. Und dann wird auch deutlich, Jona bringt alle in Lebensgefahr. Es ist doch so, Jona ist derjenige, ist der Einzige, der alle in diese lebensgefährliche Situation gebracht hat. Und er ist der Einzige, der sie da auch herausbringen könnte. Aber er tut nichts. Er schläft. Die nächste Beobachtung, Jona betet nicht. Dann kommt ja der Kapitän auf ihn zu, der nimmt wahr, dass da der Passagier im Tiefschlaf liegt. Wahrscheinlich hat er ihn geweckt und dann fordert er ihn empört auf, sich nicht dem Schlaf hinzugeben, sondern Verantwortung zu übernehmen und zu beten. Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Das ist doch köstlich, oder? Das ist doch Ironie, das ist doch Satire pur. Jona, der fromme Jude, der Prophet Gottes, muss sich von einem damaligen Heiden, einem Nichtjuden, der keine Ahnung vom Glauben hat, zum Gebet aufrufen lassen. Und dieser ungläubige Kapitän hat mehr Glauben als er, der Prophet. Er sagt, vielleicht kann dir dein Gott ja helfen. Das zieht Jona gar nicht in Betracht. Jona schweigt, kein Wort kommt über seine Lippen. Wer vor Gott auf der Flucht ist, wenn ich tun will, was Gott will, der will auch nicht mehr beten. Und dann wird deutlich, Jona glaubt ohne Ehrfurcht. Die Matrosen werfen nochmal Lose, um rauszufinden, wer schuldig ist. Und es wird ihnen klar, das Los fällt auf Jona. Jona ist unser Mann. Er ist schuldig an den Sturm. Jetzt bestürmen sie ihn mit Fragen. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Und Jona antwortet, ich bin ein Hebräer. Warum sagt er nicht, ich bin ein Prophet? Warum sagt er nicht, ich bin ein Israelit? Nun, Hebräer, das war eine ganz allgemeine Angabe der Volkszugehörigkeit. So wie wir heute sagen, ich bin ein Italiener, ich bin ein Deutscher, ein Engländer, wie auch immer. Dadurch, dass Jona sich so vorstellt, konnten sich spätere Hörer dieser Geschichte, Menschen aus dem Volk Israel, in der Geschichte gut wiederfinden, sich identifizieren mit Jona. Hätte Jona gesagt, ich bin ein Prophet, hätten alle gesagt, jo, ein Mann Gottes, ein ganz besonderer. Er sagt, ich bin Hebräer. Und das waren sie alle, für die diese Geschichte zunächst einmal erzählt wurde im Alten Testament. Und dann sagt Jona, ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und mit Gott des Himmels gebraucht Jona einen Titel für Gott, der den Seeleuten, den Ausländern, den Nichtjuden damals geläufig war. Und dass er ihn als Schöpfergott bezeichnet, damit sagt er, dieser Gott ist mehr als nur eine Lokalgottheit, eine nationale Gottheit. Dieser Gott steht überall, er ist der Herr über alles. Er ist, interessant die Reihenfolge, für das Meer und Land zuständig. Jona deutet an, mein Gott hat auch etwas mit dem Sturm zu tun. Und dann sagt Jona, diesen Gott bete ich an, wörtlich, ich fürchte ihn. Und das meint aber, das sehen wir hier nicht, Ehrfurcht. Das ist eher so ganz allgemein gesagt, diesen Gott verehre ich. Ein formales Bekenntnis, so wie wenn heute jemand sagt, ich bin evangelisch oder katholisch oder frei evangelisch. Hätte Jona Ehrfurcht vor Gott, würde seine Furcht vor Gott ihn ähnlich bewegen wie die Furcht, die die Matrosen vor dem Sturm hatten, dann würde er seinen Fluchtversuch bereuen und seine Schuld vor Gott bekennen. Nichts von alledem. Er bleibt weiter auf einem Weg weg von Gott, obwohl er um Gott und seine Macht weiß und obwohl er weiß, dass allein Gott helfen könnte. Die Seeleute hingegen fürchten Gott. Als sie erfahren, dass ihr Passagier vor diesem Gott, der über allem steht, wegläuft, packt sie noch mehr die Furcht. Sie sind entsetzt, heißt es. Sie fürchten jetzt nicht mehr den Sturm, sondern Gott, weil sie kapiert haben, es ist Gott, der hinter diesem Sturm steht. Ja, und Jona, der will sterben. Der Sturm wird stärker. Die Seeleute fragen Jona, was sollen wir tun, damit der Sturm zur Ruhe kommt? Jona sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Endlich redet er Klartext, aber auch hier kein Wort des Gebets, kein Schuldbekenntnis vor Gott, kein Flehen um Rettung für sich und die anderen an Bord, keine Frage nach Gottes Willen. Jona will nur eins, den Tod. Er will sterben. Er hat keinen Bock auf gar nichts mehr. Er sieht keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Perspektive. Das ist das Ende seines Abstiegs, seines geistlichen Abstiegs. Er wird ins Meer geworfen und versinkt. Das ist die Endstation seiner Flucht vor Gott. Er flieht in den Tod. Die Seeleute dagegen, so wie sie beschrieben werden, wenden sich Gott zu. Als Jona ihnen sagt, an mir liegt es, werft mich ins Wasser, dann habt ihr Ruhe. Sollte man ja meinen, dass die Seeleute sagen würden, prima, endlich haben wir erkannt, wo der Haken liegt. Wir werfen den Mann über Bord und dann sind wir raus aus dem Schlamassel. Aber nein, tun sie nicht. Warum nicht? Sie rudern mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Die sind einfach nur vorbildlich mitmenschlich. Denen geht das Schicksal von Jona zu Herzen. Sie sagen nicht, einer für alle ist okay, weg mit dem. Das gibt es bei ihnen nicht. Sie wissen nur, dass es falsch ist, dass dieser Jona an Bord ist. Gott will das nicht und sie wissen, erst wenn Jona wieder an Land ist, wird das aufhören mit dem Sturm. Deswegen wollen sie ans Land. Und weil sie das nicht schaffen, beten sie verzweifelt zu dem Gott Jonas, zum Herrn. Ach Herr, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Unglaublich. Was für ein geistlicher Fortschritt bei diesen Seeleuten. Sie haben erkannt, dass Jonas Gott der wahre und einzige Gott ist, der für den Sturm verantwortlich ist und der einzige, der ihnen helfen kann. Und jetzt wenden sie sich ihm zu. Sie flehen ihn an. Und wer hat sie dazu gebracht? Jona. Trotz und mit seiner Flucht hat Jona die Seeleute, die fremden Religionen anhingen, überzeugt, dass es nur einen Gott gibt, der helfen kann. Ist das nicht köstlich? Das ist doch Satire pur. Und sie, die Heiden, tun das, was Jona auf Aufforderung des Kapitäns längst hätte tun sollen. Sie flehen zu Gott um Rettung. Und ein weiteres, was bei den Seeleuten so deutlich wird, sie tun Gottes Willen, sie wollen Gottes Willen tun. Sie haben Angst, dass wenn sie Jona ins Meer werfen würden, so wie er es ihnen gesagt hat, dass möglicherweise das als Strafe nicht der Schuld entspräche, die Jona auf sich geladen hat. Dass also Gott möglicherweise etwas anderes von ihnen erwarten könnte, als das, was Jona ihnen gesagt hat. Wörtlich heißt es, Übersetzung Elberfelder, ach Herr, bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Das aber ist ein Gebet aus dem Alten Testament, aus dem mosaischen Gesetz, in 5. Mose 21, Vers 8. Und auch der letzte Satz ihres Gebets, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr, ist ein Bibelzitat aus den Psalmen. Ahnen wir, was das für eine Satire ist? Die fremden heidnischen Seeleute beten wie fromme Juden, korrekte Juden, und sie fragen nach Gottes Willen. Und Jona bleibt stumm und flieht vor Gottes Willen. Und dann handeln die Seeleute nach dem Willen Gottes, den sie aus Jonas Mund gehört haben, und werfen ihn ins Meer. Danach kommt das Meer zur Ruhe und die Seeleute werden von tiefer Ehrfurcht vor dem Gott der Bibel ergriffen, bringen ihm Opfer dar und schwören ihm zu dienen. Die machen einen Anbetungsgottesdienst an Bord. Ist das nicht klasse? Und Jona, der die Mission verweigert hat, ist schon von Bord gegangen. Jona versinkt im Meer und die Männer an Bord kommen zum Glauben. Und dass sie Gelübde ablegen, dass sie schwören, Gott zu dienen, das zeigt, dass das keine Eintagsfliege ist. Sie sind zu Menschen geworden, die dauerhaft dem Gott Jonas vertrauen und gehorchen wollen. Halleluja. Aber auch, wie beschämend für Jona, der missionarische Erfolg eines Missionsverweigerers. Ich möchte jetzt einfach noch ein Stück von dieser Geschichte her nachdenken, was Glaube oder auch Gemeinde ohne Mission bedeutet. Also Jonas Geschichte ist ja eine scharfe Kritik an Israel. An einem Volk Gottes, das sich seinem Gottesauftrag in der Welt entziehen will. Einem Volk, das meint, wir und Gott, das reicht. Wir sind okay, wir sind erwählt Und die Welt um uns herum ist verloren, ist böse und will es nicht hören und braucht es wahrscheinlich dann auch nicht. Diese Geschichte ist so erzählt, dass die jüdischen Zuhörer damals unmissverständlich kapierten, Gott meint nicht nur uns. Gott hat ein Interesse an der ganzen Welt. Die Menschen sind ihm nicht egal. Und wir sind von ihm beauftragt, dieser Welt eine Nachricht von unserem Gott zu bringen. Das, was in unserer Bibel steht, gilt nicht nur für das Volk Gottes, sondern gilt für alle Nationen. Und diese Geschichte macht auch deutlich, sich diesem Auftrag zu verweigern, hat Konsequenzen, führt zum Abstieg. Das war für das Volk Israel damals, als sie die Erzählung von Jona hörten, klar. Was sagt uns diese Geschichte heute? Nun, auch wir haben eine Sendung, eine Mission, einen Auftrag. Wenn Jesus in Matthäus 28, Vers 19 gesagt hat, geht zu allen Völkern der Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe, dann wird deutlich, dass von Jesus her die Gemeinschaft von Christen nie abgeschlossen ist, sich nie auf sich selbst beschränken kann. Und doch passiert es immer wieder, dass in Gemeinden der Blick nach außen auf die Menschen, die noch nicht dazugehören, aus dem Blick gerät. Das ist so menschlich, weil wir selbst mit unserer Not sind uns näher als die Not der Menschen, die weiter weg sind. Und wenn es dann aber so ist, hat das Konsequenzen. Wenn wir eine Gemeinde sind, die sich zuerst mit sich selbst beschäftigt und die Menschen um uns herum sind uns nicht so wichtig mehr, wenn diese missionarische Dimension unseres Glaubens und Gemeindelebens in den Hintergrund tritt, dann, und das ist so ein erster Gedanke, führt uns das selbst und andere in die Krise. Ich glaube, um das mal positiv zu sagen, dass im Gespräch zu sein mit Menschen, die nicht glauben, dass ein Herzensanliegen für dass Menschen zum Glauben kommen und dafür zu beten und sich dafür einzusetzen, dass das ein Jungbrunnen ist, dass uns das geistlich erfrischt, lebendig macht. Und umgekehrt, wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann kann es uns wie Jona ergehen. Das Gebet fällt uns mehr und mehr schwer. Wir können und wollen nicht mehr beten. Wir sind erschöpft und müde und schlafen bei den Predigten ein. Wir werden passiv. Unser Glaube bewegt uns nicht mehr. Und die Menschen um uns herum sind uns so weit weg und irgendwie egal. Und die höchste Steigerung ist dann, am liebsten wollen wir gar nichts mehr, nur noch unsere Ruhe haben, sterben. Das alles ist ja auch logisch, denn es ist der Heilige Geist, der uns zu anderen Menschen führt, der uns drängt, von Gott zu berichten, von dem Gott zu berichten, der uns durch Jesus begegnet ist. Und wenn wir auf diese Impulse des Heiligen Geistes nicht eingehen, dann reagiert der Heilige Geist so, dass er sich zurückzieht. Ja, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der zwingt uns nicht zur Mission. Der gibt uns immer wieder Impulse und sagt, guck doch mal, bete für den, sprich mit ihr. Mach doch mal ein Geschenk. Lade sie ein, lade ihn ein. Und wenn wir auf all diese Impulse nicht eingehen, dann zieht sich der Geist Gottes Stück für Stück zurück. Und damit verlieren wir Stück für Stück an Lebendigkeit, Kraft und Hoffnung unseres Glaubens. Natürlich weiß ich, dass in der Gemeinde nicht alles Mission ist. Aber alles, was wir in der Gemeinde tun, sollte diese Dimension, diese missionarische Dimension haben. Das heißt, dass Menschen, die noch nicht von Gemeinde und Glauben und Gott wissen und uns noch nicht kennen, dass sie im Blick sind und dazukommen können. Jede Gruppe, jeder Hauskreis, jede Arbeitsgruppe braucht diese missionarische Dimension. Mein Tipp an der Stelle, lasst uns doch einfach mal Zeit nehmen, still werden und beten: Gott, zeig du mir, wo ich auf einen Menschen zugehen kann, der nicht dich kennt, nicht mit Jesus unterwegs ist, wo ein Mensch ein Gespräch mit mir braucht, wo du mich in ein Gespräch führen willst. Lass uns doch einfach mal dafür beten, dass Gott uns einen Menschen zeigt, dem wir etwas von seiner Liebe weitergeben können. Einfach positiv auf einen anderen Menschen zugehen. Einen Nachbarn vielleicht. Eine kleine Aufmerksamkeit geben. Ein Signal geben: du bist mir wichtig. Damit fängt Mission an. Nicht mit dem markigen Satz über Glaubensinhalte. Der ist wichtig. Aber erstmal braucht es diese Begegnung, dieses echte Interesse am Menschen. Und wenn du so betest, dann hör einfach mal. Und das, was dir dann als Gedanke durch den Kopf kommt, schreib es mal auf. Und ich wette, da kommen Gedanken. Und diese Gedanken nimm ernst und geh ihnen nach. Und tu das, was dir dann deutlich geworden ist. Und noch ein Gedanke: der Jona brachte ja alle in Gefahr und es war ihm egal. Denk doch einmal nach, könnte es sein, dass es, wenn es um dich herum kriselt, wenn Chaos an deiner Arbeitsstelle ist, wenn die Atmosphäre in deiner Familie grottenschlecht ist, wenn es Zoff unter deinen Nachbarn gibt, könnte es sein, dass es daran liegt, dass du Gottes Auftrag nicht angenommen hast? Dass du dich als Christ zu wenig eingemischt und geoutet hast? Ja, also das war so dieser Gedankenkreis. Glaube ohne Mission, Gemeinde ohne Mission führt uns selbst und andere in die Krise. Der zweite Gedankengang: Glaube ohne Mission, Gemeinde ohne Mission ändert nichts an Gottes Auftrag. Jona will sich ja Gott und seinem Auftrag entziehen, landet prompt in dem Geschiff, das einem kleinen Ninive gleicht. Und auch wenn sich der Jona verweigert, Gott gibt sein Wort den Leuten an Bord nur durch ihn, den Jona. Sie bedrängen ihn: bete für uns, sag uns, was du von Gott weißt. Und selbst seine Flucht vor Gott ist ein missionarischer Erfolg, haben wir gesehen. Ein Erfolg, auf den er sich wahrlich nichts einbilden kann. Und interessant ist, Gott bringt den Jona durch seinen Todessturz in die Wellen wieder zurück zu seinem Auftrag. Jona kann seinem Auftrag nicht entkommen. Also, auch wenn bei uns in unserer Gemeinde die missionarische Dimension schwächer wird, nicht so ausgeprägt ist, Gott entzieht uns deswegen seinen Auftrag nicht. Und er bringt uns ans Ziel, vielleicht durch eine Krise hindurch. Wisst ihr, die Christuskirche in der Feldherrnstraße, wir haben uns einmal mit der Gemeindeleitung dort getroffen. Und die Christuskirche ist im Moment eine Gemeinde, die sehr wirksam auch im Hafenviertel sich einbringt, Menschen erreicht, wo Menschen zum Glauben kommen. Das war nicht immer so, dass sie in so eine Lebendigkeit und Wirksamkeit hineinkam, ging durch eine tiefe Krise hindurch. Vielleicht ähnlich wie bei Jona, dieser Todessturz ins Meer, wo sie sagten: entweder machen wir den Laden hier dicht oder Gott gibt uns noch eine Chance. Und damals haben sie dann den Neubau gewagt mit dem Glas dort mitten in dem Hafenviertel und sind so ein Haus, was wirklich auch sehr transparent ist und wirklich leuchtet, so in diesem ganzen Umfeld und Menschen einlädt. Ja. Das Ganze macht aber auch deutlich, dass wir uns, wenn Menschen zum Glauben kommen, da auch nichts drauf einbilden müssen. Manches geschieht sogar trotz uns. Eine Geschichte, an die ich mich erinnert habe in der Vorbereitung der Predigt: ich habe in meiner Zeit in Eversbach einen Kommilitonen gehabt, der war ein Spanier und der ist irgendwo im Ruhrgebiet in eine Jugendgruppe eingeladen worden. Er war kein Christ zu dem Zeitpunkt und er fand die Gemeinschaft ganz nett, die haben miteinander Spiele gemacht und dies und das gemacht und dann gab es auch immer so kleine Andachten und er interessierte sich für den Glauben. Aber die haben alle mit ihm da nicht drüber gesprochen. Also er hat mit denen gespielt, gekickert, Tischtennis gespielt, was auch immer. Und dann hat er sie mit Fragen zum Glauben gelöchert. Und er sagt, die haben mir keine Antwort gegeben, die mir geholfen hätte. Die haben mir nichts Klares sagen können. Er hat sie gefragt, wie kann ich denn glauben? Und da kam nicht viel. Erst jemand, der von außen dazu kam, hat ihm dann geholfen. Heute ist der Missionar der Allianzmission in Spanien. Gott sei Dank. Also Gottes Auftrag bleibt, auch wenn wir dem nicht auf der Spur sind. Und das Letzte, Glauben, der sich ohne Mission wird überrascht von dem, was Gott an Menschen, die den Glauben fernstehen, tut. Es ist ja unglaublich, welche geistliche Entwicklung die Seeleute nehmen. Das haben wir gehört, von einer geistlichen Suche nach höherem Wesen bis hin zur Anbetung. Hier beschreibt die Jona-Geschichte etwas, was auch im Römerbrief der Paulus sagt, als Zitat von Jesaja. Gott, heißt es da in Römer 10, Vers 20, sagt, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchen. Und ich habe mich denen gezeigt, die nicht nach mir fragten. Über Israel dagegen heißt es, Tag für Tag habe ich einladend die Hände ausgestreckt nach einem Volk, das mir nicht gehorcht und mir ständig widerspricht. Was Paulus über Israel sagt, das kann auch uns als Gemeinde so gehen. Ich fand in dem Kommentar von Hans-Walter Wolf zum Jona-Buch ein Zitat. Eine allzu sehr mit sich selbst beschäftigte christliche Gemeinde kann jederzeit so eine überraschende Erfahrung machen, wie Jona das mit den Seeleuten hat. Die Erfahrung können wir machen, dass wir beschämt werden von dem Vertrauen, das Menschen zu Gott und zu Jesus haben, die ihn noch nicht einmal richtig kennen, die vieles vielleicht falsch machen. Aber das kann uns auch inspirieren, was Gott an Menschen ohne uns tut. Und das wünsche ich uns, dass wir da an der Stelle einen weiten Blick bekommen für das, was Gott tut. Und damit möchte ich diese Predigt beenden. Es wird noch einen dritten Teil geben, da geht es um die eigentliche Hauptperson dieser Geschichte und das ist Gott selbst. Und was er tut in dieser Geschichte und wie er Mission bewirkt, das ist nochmal eine ganz spannende Sache für einen dritten Teil. Aber für heute so viel.